Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntag und einen schönen guten Morgen, Südtirol. Dieser Schicksalsschlag hat von einer Sekunde auf die andere mein Leben verändert. Und zwar in mancher Hinsicht sogar zum Besseren. Dieses Ereignis, also diese Krankheit, die hat mir auch viel geschenkt. Es ist Ihnen wahrscheinlich auch schon einmal so ergangen, Sie haben Aussagen wie diese gehört und sich das nur ganz schwer vorstellen können. Wir können uns aber heute 2 Stunden lang erzählen lassen davon. Meinhard Feichter, langjähriger Geschäftsführer der Buchhandlung Athesia in Brunnig und Buchhändler, hat Knochenmarkskrebs. Unheilbar und irgendwie hat er nicht mehr viel Zeit. Aber irgendwo hat er dadurch doch mehr Zeit. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Feichter.
Guten Morgen, Sarah.
Über den Wert jeder einzelnen Minute in Ihrem Leben werden wir sprechen, heute bis zum Mittag. Über den Wert von Begegnungen, von der Liebe, von Hoffnung, von Wahrheit auch. Von Glaube sind ganz viele Dinge, aber auch Musik. Und da sind Sie hier auf Südtirol 1 eigentlich eh genau richtig und im Radio. Vielen Dank fürs Dasein und ich freue mich sehr auf die kommenden 2 Stunden mit Ihnen.
Ja, ich bin gerne gekommen. Danke.
Gezählte Tage sind kostbare Tage, steht da auf einer leuchtend roten Mohnblume drauf. Was schon dieses Titelfoto über das, was in diesem Ihrem Lebensratgeber drinnen steht, Meinhard Feichter, Buchautor und Krebspatient aus St. Georgen, am Südtirol 1 Frühstückstisch hier in Feuer und Flamme, unser Gast heute, was schon dieser Einband erzählt? Sie haben da wahrscheinlich mit ausgesucht.
Ja, ich habe es nicht ausgesucht, sondern ich habe den Umschlag auch selber gestaltet. Das gefällt mir selber auch. Ich habe das Foto selber gemacht. Der Mohn steht für mich sehr symbolhaft. Er hat viele Bedeutungen. Einmal ist es die Farbe Rot, die Farbe der Liebe. Dann in der Mitte ist es ganz dunkel, so fast auberginemäßig, nicht ganz schwarz. Das symbolisiert für mich, die Farbe symbolisiert für mich die Vergänglichkeit. Der Mohn an und für sich ist eine ganz verletzbare Blume.
Ja.
Er ist im Grunde ist er ja so fast ein Abfallprodukt der Natur. Man findet ihn ja überall. Und er kimmt und vergärt und der blüht auf, hat ganz wunderschöne Farben. Und wenn es regnet, dann lässt er seine Blätteln hängen. Und das ist ein bisschen wie im eigenen Leben auch. Insofern hat die Mohnblume für mich ganz eine große Bedeutung. Und sie hat auch eine medizinische Bedeutung. Durch meine Schmerzen, vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, kann ich allein einigermaßen gut leben, indem ich ständig Morphine einnehme. Das sind zwar jetzt chemische Produkte, was sind Derivate vom Mohn an und für sich. Insofern hat das Titelbild für mich ganz, ganz eine besondere Bedeutung und passt effektiv auch zum Inhalt des Buches.
Also Sie nehmen nach wie vor Medikamente, damit Sie diese Schmerzen, die Sie nach wie vor hätten, aushalten können.
Genau.
Was ist dann noch im Knochenmark drinnen oder im Knochen?
Das hat jetzt nicht etwas mit dem Knochenmark zu tun, sondern eben der Knochenmarktumor hat ja meine Wirbel zerstört, also von innen heraus aufgefressen und dadurch sind die Wirbel ja implodiert, also zusammengefallen. Ich gehe deswegen auch sehr gebückt, bin auch 10 cm kleiner. Und durch die Verschiebung von der Wirbelsäule sind ja die Nervenstränge eingeklemmt und verursachen eigentlich ständig Schmerzen. Und wenn ich schlafe, bin ich schmerzfrei. Sonst brauche ich effektiv Schmerzmittel, also ziemlich starke Schmerzmittel, um einigermaßen gut durch den Tag zu kommen.
Aber Tumor im Knochen selber haben Sie keinen mehr. Also Sie leiden jetzt an den Folgen.
Also der Knochenmarktumor ist ja unheilbar.
Mhm.
Ich habe verschiedene Therapien gemacht, zum Beispiel die Stammzelltherapie, die ja eigentlich relativ gut wirkt. Bei mir war sie nicht so wirksam. Es ist ganz gefährlich gewesen. Ich bin da am Rande meiner Existenz angekommen. Man hätte ja sollen medizinisch gesprochen 2-mal diese Stammzelltransplantation durchführen, aber ich habe die erste schon nicht ganz gepackt. Und dadurch ist natürlich die Wirkung von dieser Stammzelltherapie bei mir eine sehr reduzierte gewesen. Und in der Folge kann ich jetzt allein mit einer sogenannten Erhaltungschemotherapie noch weiter existieren. Und ich weiß, dass eben die Tage gezählt sein. Also rein medizinisch gesprochen bin ich eh schon über der Zeit. Die medizinisch durchschnittliche Lebenserwartung bei so einer Krankheit liegt bei 4 Jahren. Ich bin jetzt inzwischen im 7. Und bin natürlich darüber sehr, sehr glücklich und auch sehr, sehr dankbar. Aber ich weiß, dass meine Tage begrenzt sind.
Ja, wenn mit dieser Diagnose plötzlich der Tod ein Gesicht bekommt, sagen wir so, dann verlagern sich ganz dramatisch die Prioritäten in so einer Familie. Das Rezept da dann, das man selber in der Hand hat, das lautet einfach, ändere deine Einstellung zu bestimmten Dingen. Wie das konkret ausgesehen hat bei Ihnen, dazu haben wir heute am Vormittag noch viel Gelegenheit, das zu besprechen, sind Änderungen, die jedem, ob gesund oder krank, vielleicht nicht schaden. Der Autor Meinhard Feichter heute in Feuer und Flamme. Die Wahrheit ist jedem Menschen zumutbar. Das sagte einst die große österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Auch Kinder vertragen mehr Wahrheit, als wir glauben. Das ist eigentlich sehr schön. Mut zur Wahrheit. Das ist eine Sache, die unser heutiger Gast hier in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, erlernen hat müssen. Der Pusterer Autor Meinhard Feichter mit der Diagnose Knochenmarkkrebs. Warum kommen wir um die Wahrheit, vor allem in solchen Extremsituationen, nicht herum, Herr Feichter?
Ja, weil sie auf dem Tisch liegt. Das ist nicht schön zu reden und ich glaube, es bringt da nicht allzu viel. Ich denke jetzt in erster Linie natürlich an die Familie, an die Angehörigen. Für sie ist es möglicherweise schwierig, damit umzugehen im ersten Moment. Aber wenn ich irgendwas vertusche oder verheimliche, dann kann ich das ja nur auf Zeit verschieben. Aber die Wahrheit kommt ja trotzdem ans Licht. Wir leben ja, glaube ich, inzwischen in einer Gesellschaft, die ja transparenter denkt, der offener denkt, der ehrlicher mit Lebenssituationen umgeht. Und in dem Sinne passt der Satz von der Ingeborg Bachmann ganz perfekt in die Situation ein, dass man einer Familie, den Kindern, auch wenn sie jetzt kleiner sind oder älteren Menschen oder gebrechlicheren, durchaus die Wahrheit zumuten kann. Ich glaube, mit der Wahrheit kann man besser zurechtkommen als mit Geheimnissen.
Ja. Auf alle Fälle. Was war der härteste Teil der Wahrheit bei Ihnen? Also das Andocken, dass der Arzt ehrlich zu Ihnen war, dass Sie ehrlich zu Ihren Kindern, Ihrer Frau waren. Was war da das Schwere, das Schwierigste, die schwierigste Brücke zu schlagen?
Für uns, glaube ich, war es nicht schwierig, weil wir einfach die Offenheit und die Ehrlichkeit in unserer Familie pflegen und als ein ganz hohes Gut erachten. Ich erlebe es halt in anderen Zusammenhängen, dass Menschen eben hinter vorgehaltener Hand irgendwas sagen oder eben mit der Wahrheit zurückhalten. Und dann denke ich, wird es schon relativ schwierig. Mir kommt vor, es ist wichtig, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, vor allem auch selber, also das anzunehmen, was jetzt plötzlich als Diagnose im Raum steht.
Also sich selber gegenüber auch ehrlich zu sein und die Wahrheit, oder?
Wie ja, meinen Sie das? Ich glaube, das ist schon ganz wichtig und es ist vielleicht auch ein Prozess, der stattfinden muss, weil in einem ersten Moment habe ich mir auch gedacht, ja wie, das gibt es ja nicht. Also ich nehme das nicht als Realität wahr oder ich brauche Zeit, bis wirklich die Botschaft vom Arzt wirklich tief einigert und auch in mir drin eine Wirklichkeit wird. Und selber verändert natürlich den Blick auf die Welt oder den Blick auf meine Familie oder den Blick auf mich selber schon ganz radikal. Und damit umzugehen, ist nicht ganz einfach, würde ich sagen. Und führt auch in die Schwermut, in ein Gebäude von Fragen, wo es keine Antworten gibt. Und in dem Moment, wo ich damit besser umgehen kann als Betroffener, glaube ich, kann ich auch mit der Wahrheit besser nach außen gehen und sie auch vielleicht natürlicher und überzeugender um mich bringen.
Sind Sie gereizter, seit Sie krank sind?
Nein, ich denke, ich bin das Gegenteil geworden. Also ja? Sicher gelassener, sicher ruhiger. Wenn gereizt, dann eher ja, müde oder stuff oder enttäuscht.
Enttäuscht wovon, weil Sie das jetzt sagen?
Ja, enttäuscht vom Schicksalsschlag. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Krankheit zu erklären. Man kann sie ja medizinisch erklären, man kann sie gesellschaftlich erklären, man kann sie durch das Verhalten erklären. Man kann, es gibt verschiedene Ursachen, die ja begründet vorliegen, warum ein Tumor zum Beispiel ins Leben kommt. Letztendlich glaube ich allerdings, dass, und deswegen macht es mir am Anfang auch Probleme, wenn man viel kommt, ich bin jetzt einfach vom Schicksal betrogen worden.
Gibt es die Momente noch?
Ja. Gibt es schon, ja, weil mir einfach viel kommt, warum muss es mich erwischen? Nicht? Ja. Und mir kommt vor, weil ich dran bin, bin ich dran. Nicht? So, das ist das Schicksal, schlag irgendwie zu und dann ist es da. Und weil es gibt jetzt nicht unbedingt nachvollziehbare Gründe, warum ich jetzt genau die Krankheit gekriegt habe. Ja.
Meinhard Feichter heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Meinhard Feichter, langjähriger Geschäftsführer der Buchhandlung Athesia in Bruneck, heute hier in unserem Sonntagsratschau. Und ja, vor allem nach seiner Krebsdiagnose vor gut 6 Jahren erfolgreich als Buchautor und ja inzwischen Lebensberater, müssen wir sagen, für viele, die ihr Buch vielleicht auch schon gelesen haben, weil doch seit Winter viel darüber gesprochen wird. Manche haben es sich vielleicht auf den Sommerurlaub jetzt aufgespart und haben es schon im Koffer drinnen, um es in Ruhe dann zu lesen. Fahren Sie selber in Urlaub bald eigentlich, Herr Feichter?
Ja, ich fahre gerne in Urlaub, ich fahre auch öfter in Urlaub, wenn es geht, weil ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeitnot habe. Mhm. Wir waren heuer zum Beispiel im Sommer, im Juni, war ich mit Bernadette, mit einer Freundin auf Sardinien für eine gute Woche, war wunderschön. Mhm. Im April bin ich sogar 2-mal unterwegs gewesen, und zwar zum Pilgern. Pilgern ist ja meine neue Leidenschaft geworden, ja. So ungewöhnlich das klingen mag, mit einer kaputten Wirbelsäule und Loch gestanzten Kniescheiben. Klingt eigentlich fast unglaublich, aber es ist meine neue Möglichkeit geworden, auch mich fortzubewegen und da so einen spirituellen Weg nach innen zu gehen. Und mit meinen Pilgerfreunden war ich eben heuer im April 10 Tage unterwegs auf der Via Francigena. Das ist der Frankenweg, das ist einer der ältesten Pilgerwege durch Europa. Aha. Der führt von Canterbury, also im Süden Englands, bis nach Rom. Und mit meinen Freunden zusammen habe ich die Strecke durch die Toskana ausgewählt.
Schön.
Und das war landschaftlich ein einziger Traum und es ist ja wandertechnisch ganz gut gegangen.
Rucksack tragen, können Sie sowas noch?
Oder? Ja, ich habe meinen eigenen Rucksack mit, aber eben meine Pilgerfreunde nehmen mir einen Teil ab, sodass ich mit relativ wenig Gewicht gehe. Das sind ungefähr 4 bis 5 Kilo.
Mhm. Schön, da tragen Ihnen andere den Rucksack. Ist das Mitgefühl und nicht dieses Mitleid, das Sie so ungern mögen? Also Sie sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Mitleid, das eigentlich die, ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben, die schlimmste Form der Beleidigung ist oder die innigste Form der Beleidigung, sagen Sie, sondern Mitgefühl. Wie können wir uns als Mitmenschen da richtig orientieren, ja, dass wir die richtige Form wählen?
Ja, Mitleid bringt uns nicht weiter, das ist das Problem. Nicht? Es ist verständlich. Ich habe ein persönliches Glück, dass man mir die Krankheit zum Beispiel im Gesicht jetzt nicht unbedingt ganz sieht. Und darüber bin ich sehr, sehr froh und auch sehr dankbar, weil ich einfach den Menschen gegenüber normal gegenübertreten kann. Wenn aber Mitleid eben aus dem Gesicht des anderen mir entgegenstrahlt oder mir entgegenkommt, dann ist so eine ungute Beziehungssituation für mich da, weil man begegnet sich nicht auf Augenhöhe. Ich habe nicht die Möglichkeit, also selbstbestimmt zu agieren und zu antworten oder einfach auch zu agieren. Und ich finde, dass die Beziehung dann einfach so unausgewogen, so asymmetrisch ist. Ja. Und es ist schon wichtig, glaube ich, diese Mitleidsform von einem Mitgefühl umzuwandeln. Also es ist ja total fein und angenehm und da erfüllend. Und wenn man empathischen Menschen begegnet, die einfach mitfühlen, die fühlen, dass man krank ist oder dass man eben anders ist, und aber normal damit umgehen und nicht eben ganz unten oder ganz oben oder in so einer Helferform.
Ja, und bei Muttern vielleicht irgendwie, oder?
Ja, genau, das bei Muttern ist zum Beispiel auch etwas, wo ich auch nicht ganz gut klar komme. Also Hilfe annehmen, ja, sehr wohl, aber diese Bemutterung, diese Bevormundung ist für mich ganz, ganz schwierig. Deswegen,
verständlich.
Ich arbeite auch fest an der eigenen Autonomie, weil mir einfach viel kommt, je unabhängiger ich sein kann, nicht? Umso besser geht es zum Beispiel an meine Angehörigen, weil ich nicht so abhängig bin von ihnen und sie auch nicht so abhängig sein von mir in ihrem Alltag, in ihrer Gestaltung des Alltags.
Ja.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Der Buchhändler aus dem Bustertal, der als Bub schon mal Bergdoktor werden wollte oder Tontechniker. Seine Tumorerkrankung hat ihn dazu gezwungen, in Halbpension zu gehen, sagen wir so, hat ihn aber auch zum Lebensberater für viele gemacht. Gezählte Tage sind kostbare Tage, sein wertvoller Ratgeber in Buchform. 2800 Menschen pro Jahr bei uns in Südtirol erkranken ja an Krebs. Herr Feichter, Sie trinken keinen Kaffee zum Frühstück. Ich weiß, Sie genießen aber den Duft, den Ihre Frau durch den Kaffee verströmt, weil Sie sagen, Sie vertragen ihn einfach nicht mehr so. Sitzen Sie bewusster beim Frühstück heute und essen Sie auch bewusster seit Ihrer Erkrankung?
Frühstücken mit meiner Familie, speziell mit der Bernadette, mit der Frau, jetzt wenn die Kinder groß sind, gehört bei uns zum Morgenritual. Mhm. Dafür nehmen wir uns eigentlich viel Zeit. Viele Zeit heißt ja schon eine halbe Stunde mindestens, es kann aber eine Stunde und mehr sein. Schön. Das ist ein ganz wichtiger Moment für uns. Da fängt der Tag einfach gut an und wir können Dinge besprechen. Die können auch sachlicher Natur sein, aber auch vor allem emotionaler Natur. Und der Duft vom Kaffee, den die Bernadette natürlich jeden Tag in die Küche zaubert, manchmal mache ich ihn auch. Das ist schon ein besonderer Moment und den genießen wir eigentlich beide ganz fest.
Sie sind ja sehr begeisterter Sänger, Hobby-Cellist, also Musik ist wichtig und hat sehr viel Platz auch in Ihrem Buch bekommen. Warum? Was kann Musik Ihrer Meinung nach?
Musik ist Therapie pur. Wenn ich so an schwierige Situationen, schwierige Phasen der Krankheit denke, aber auch in gesunden Phasen, in meinem Kopf ist so viel Musik, ich bin von Musik durchdrungen, kann Musik abrufen. Für mich ist Musik ganz, ganz etwas Wichtiges. Also für mich ist Musik auch ein Glaubenszeugnis. Also kann man nicht vorstellen, dass es keinen Gott gibt, wenn ich an Musik denke und wenn ich Musik höre oder selber musiziere oder singe. In meinem Fall ist es die klassische Musik und innerhalb der klassischen Musik ist es vor allem die Kirchenmusik, die ich besonders gerne mag, aber auch Kammermusik und Orchestermusik.
Wir haben uns gerade vorhin darüber unterhalten, dass Sie sagen, ja manchmal, wenn Sie so Radio hören und Ihre Kinder haben irgendwie Musik von sich, dann sagen Sie schon, ah, das gefällt mir, dieses Lied gefällt mir vielleicht, aber Sie wissen dann keinen Titel mehr und so. Aber ich wollte jetzt gerade fragen, ob Ihnen irgendwas einfällt, was Sie gerne hier auf Südtirol 1 hören würden. Ich habe aber einen Song, den ich gerne spielen möchte für Sie.
Da bin ich jetzt gespannt.
Okay? Ja, und zwar gerne. Jason Russ ist ein Sänger, ein Liedermacher, den ich sehr, sehr gerne mag. Okay. Und der hat einen Song, der heißt Life is Wonderful. Und ich finde, er passt wunderbar in diesen Sonntagvormittag. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ihn an dieser Stelle im Sonntagsfrühstück spiele, einfach weil ich ihn gerne mag. Aber ich würde Ihnen den sehr gerne schenken jetzt hier.
Ja, vielen Dank. Allen.
Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardt.
Schimpfen auf den lieben Gott, das nützt natürlich nichts. Und davon ist der Buchautor und Krebspatient Meinhard Feichter überzeugt. Woher schöpfen Sie diese positive Kraft, die Sie in sich zu haben scheinen? Ganz unerschöpflich. Woher kommt diese Fähigkeit, beim Scheitern nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern aktiv zu werden?
Ja, es ist sicher eine Frage der Resilienz. Ich glaube, ich
habe ziemlich einiges. Das ist ein kompliziertes Wort, ist Resilienz, davon schreiben Sie auch. Was heißt das?
Ja, Resilienz, einfach ausgedrückt, ist es die Fähigkeit, persönliches Scheitern in Produktivität zu verwandeln. Und meine großen Vorbilder sind sicher meine beiden Eltern, und zwar Papa wie Mama. Mhm. Für die war Scheitern eigentlich nie eine Option. Mein Papa ist lange arbeitslos gewesen. Mhm. Sie haben 8 Kinder gehabt, also ich habe 7 Geschwister und über so lange Zeit hinweg ohne Arbeit dazustehen und eine Familie ernähren zu müssen, war schon extrem schwierig. Und wenn ich da an die Mama denke, was das einem aushalten hat müssen und wie den nie oder fast nie den Kopf hat hängen lassen, ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und ich glaube, da habe ich viel von ihr gelernt und oft einmal kommt mir viel, ja, ich habe vielleicht von beide die Resilienz gekriegt, das heißt, sie hat sich bei mir sogar noch verdoppelt. Und dann ist es auch eine Übungssache und da setzt ja noch die Möglichkeit bei jedem Einzelnen ein, wenn ich, egal ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehe, ich denke, leichter füllen kann ich es auch noch durch meine mentale Stärke und er lässt sich entsprechend üben.
Aber wie? Weil jetzt gibt es vielleicht Menschen, die sitzen da und sagen, ja, er hat leicht reden hier. Ich habe halt manchmal schlechte Phasen, wenn es mir auch vielleicht übel ist oder wenn ich Chemotherapie oder ich weiß es nicht. Was ist da ein Erste-Hilfe-Trick, wo Sie sagen, das kann man sofort machen und vielleicht wird es dadurch besser?
Ja, geht mir ja gleich. Ich meine, Chemotherapie, vor allem bei mir, ja, ständig Chemotherapie einzunehmen. Wenn ich in 3 Wochen Chemotherapie, auch jetzt zum Beispiel, dann habe ich eine Woche Pause und danach geht es ja schon wieder los. Also Das ist nicht lustig, das ist auf alle Fälle kein Spaziergang. Ein konkretes Beispiel für mich, eine Übung zu machen, die Dankbarkeit in den Blick zu nehmen. Einfach in einem Moment einmal umzuschauen, egal wie schlecht es mir geht, einmal für mich aufzuzählen, finde ich Momente auch im Augenblick, wo es nicht gut geht, wofür ich dankbar sein kann. Mhm. Und dann, sage ich jetzt einmal gedanklich, eine Liste zu machen. Was gibt es in meinem Leben auch im Moment, wofür ich dankbar sein kann? Und es ist erstaunlich, wenn ich da ein bisschen nachdenke und ein bisschen mein Leben von mir Revue passieren lasse, was mir da eigentlich alles einfällt. Und wenn ich mich auf das konzentriere, wofür ich dankbar sein kann, dann werden ja die Momente, wo ich einen Frust habe und wo ich verärgert bin oder wo ich verzweifelt bin, werden ja automatisch oder mathematisch gesprochen schon kleiner. Und da kann ich aus einem ganz kleinen Anker, kann ich einen großen Anker machen. Nicht? Und den kann ich zum Beispiel dann auch wiederholen. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Nicht? Oder jemand anderer da hat glaubt an Gott zum Beispiel. Nicht? Der kann sich auch auf so etwas konzentrieren. Oder ich habe davor das Beispiel von der Musik gebracht. Wenn es mir nicht gut geht und ich habe Anker, musikalisch Anker, egal welchen Genres, und ich höre mir die Musik an oder ich lasse sie einfach von meinem inneren Ohr abspielen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass sie schon aus dem Tal einfach ein bisschen rauskomme. Mhm. Andere Möglichkeiten sein, in Kontakt mit anderen Menschen treten. Das kann ein Telefonat sein, das kann ein Gespräch sein, das kann eine Begegnung sein. Natürlich brauche ich die Eigeninitiative dazu. Ja, wenn ich allein warte, bis etwas kommt, bis etwas passiert, vielleicht schwierig.
Ja, und Menschen, die einem gut tun, weil es gibt die, die nur Energie saugen, aber die eliminieren wir.
Ganz genau.
Es gibt die, die uns gut tun. Ja. Der Buchhändler, Buchautor, Patient, Familienvater, Meinhard Feichter, in Feuer und Flamme. Und ab 10 vor 11 die Südtirol 1 Nachrichten.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen ganz gemütlichen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen heute gemeinsam mit einem Pusterer Autor, dessen Lebensratgeber sicherlich auch jetzt im Sommer bei manchen im Urlaubsgepäck steckt und vielleicht auch stecken sollte. Gezählte Tage sind kostbare Tage, sagt er, schreibt er. Schmerzen bestimmen seit gut 6 Jahren sein Leben und der Krebs. Knochenmarkkrebs, unheilbar, so die Diagnose, mit der er inzwischen schon im 7. Jahr halbwegs gut zu leben versucht. Und ja, dies auch schafft, das hat er uns in der ersten gemeinsamen Stunde hier mit ihm gelernt. Auch er hat seine schlechten Phasen, da helfen ihm die richtigen Menschen, die ihm gut tun. Vielleicht auch einmal nur kurz telefonieren damit. Klassische Musik hilft ihm. Und Lebensziele, wie eine neue Pilgerreise zum Beispiel, hat er uns auch erzählt. Zur Macht der Liebe in solchen Situationen, zur Veränderung der Liebe auch. Unterhalten wir uns mit ihm in der gemeinsamen zweiten Stunde hier weiter, zum Beispiel darüber, wie wir uns vor allem, wenn es uns nicht gut geht, von den falschen Menschen verabschieden müssen, dass da irgendwo immer Hoffnung ist, egal wie es aussieht. Und ja, vielleicht tut es uns allen ein wenig gut, wenn wir uns das von ihm sagen lassen, wer es wirklich wissen muss. Dazu Südtirols bester Musikmix. Einen ganz schönen Sonntag, Südtirol. Südtirol 1 im Frühstücksgespräch mit dem Buchhändler und Autor Meinhard Feichter aus St. Georgen heute, der uns seit 10 Uhr von seinem Leben mit dem Krebs erzählt und uns an seinen Lebenserfahrungen teilhaben lässt, auch zum Thema Ohnmacht. Da haben wir uns gerade eben darüber unterhalten, während hier Musik gelaufen ist, dass Ohnmacht genauso wenig förderlich ist wie übersteigerte Allmachtsallüren im Leben, auch die kennen wir ja in Zeiten wie diesen von manchen Menschen, sondern dass die Suche nach der Teilmacht irgendwo dazwischen, also die Teilmacht, die wir haben, vor allem in Lebenslagen wieder ehrenwichtig ist. Die holt uns nämlich erst von der Versenkung wieder in die Handlungsfähigkeit zurück. Wie schaffe ich das, diesen Sprung?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten dazu. Eine schon aufgezählt, das ist zum Beispiel die Dankbarkeit oder aufzuzählen, zu überlegen, was ist jetzt eigentlich vielleicht alles anders oder alles besser durch die Krankheit. In Anfang habe ich mir da auch schwer getan, was zu finden, aber im Laufe der Zeit ist da ziemlich was zusammengekommen und heute kann ich sagen, dass ich mit der Krankheit also ganz gut leben kann, dass ich sie gut annehmen kann und dass ich eben vor allem meinen Alltag gestalten kann und damit bin ich aus der Ohnmacht heraus und ich kann eben Dinge selber bestimmen und bin also meiner eigenen Autonomie auf der Spur. Ich lebe das Hier und Jetzt ziemlich radikal und eben vor allem selbstbestimmt und eben mit so einer großen inneren Freiheit und vor allem, das gefällt mir eigentlich am besten, fast durchgängig angstfrei.
Ist Angst ein großes Thema für Krebspatienten? Also
ich glaube
wahrscheinlich
schon.
Das Größte.
Ich glaube schon, ja. Es ist ja legitim, dass man einfach Angst hat, weil der Tod wirklich ungeklopft hat oder vor der Tür steht.
Ich kann mir vorstellen, nachts, wie gut schlafen Sie nachts?
Unterschiedlich. Ich nehme oft Schlafmittel, damit es also leichter geht. Und Natürlich gibt es auch Phasen, vor allem in der Anfangszeit, wo ich überhaupt nicht geschlafen habe, also auch bedingt durch die Schmerzen. Ja. Und dann wird natürlich die Nacht lang und werden die Fragen auch extrem groß. Ja. Und durch seine Nacht durchzugehen, ist kein Honigschleck. Ja.
Was ist menschlich das Beste, was Ihnen mit einem Arzt im Laufe dieser vergangenen 6 Krankheitsjahre passiert ist?
Ich habe gute Ärzte. Ich muss ja auf alle Fälle sagen, sei es den Hämatologen in Bozen, wie auch die Ärztin in Bruneck draußen, die vieles von dem umsetzt, was der Hämatologe in Bozen vorgibt oder empfiehlt. Und dann habe ich auch ganz einen wunderbaren Komplementärarzt, der ja Benke auch
seine Sendung gemacht.
Genau, den ich auch über alles schätze, weil er einfach auf eine gute Art hat und wirklich punktgenau seine Therapien setzt, die mir auf alle Fälle ganz gut gehen. Was ich mir wünsche von einem Arzt ist, oder was ich mir an einem guten Arzt-Patienten-Gespräch vorstelle, ist, dass ein Arzt zuhören kann, dass ein Arzt Fragen stellen kann, dass ein Arzt Antworten gibt auf Fragen, die der Patient hat. Es gibt ja diesen berühmten Dreischritt vom Arzt-Patienten-Gespräch. Das wäre praktisch Reden, Fragen, Reden. Das heißt, also zunächst berichtet der Arzt, was ist Sache. Da geht es sehr stark um die Wahrheit, da geht es auch um eine gewisse Emotionslosigkeit, aber in Empathie. Ja, so. Dann soll der Patient die Möglichkeit haben, darauf zu antworten. Es ergeben sich daraus neue Fragen und aus den Fragen sollte dann der Arzt wiederum seine Erkenntnisse oder seine Antworten darauf geben. Es geht, glaube ich, schon kommt darauf an, dass ein Arzt eine hohe Kompetenz hat, Fachkompetenz, aber es braucht einfach auch die Empathie des Arztes gegenüber dem Patienten. Und je stärker diese Empathie ausgebildet ist, das ist wahrscheinlich auch eine Fähigkeit, die ein Mensch mitbringt, die er vielleicht weniger auf der Uni lernt. Wenn das zusammenfällt, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Punkt, dass wir Ärzte haben, die wir brauchen, die ja über den eigenen Tellerrand ausschauen und auch interdisziplinär denken. Und ich als Patient habe die Aufgabe, mental mit der Krankheit umzugehen. Und wenn wir drei Säulen bilden, dann kann es gut weitergehen im Leben.
Die Hoffnung auch in schlechten Momenten nicht aufzugeben, das ist auch eine hohe Kunst, über die wir mit Meinhard Feichter gleich weiter plaudern. Hier am Südtirol 1 Frühstückstisch in Feuer und Flamme. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ganz egal wie es ausgeht. Václav Havel, der Menschenrechtler, Schriftsteller und erster Präsident der Tschechischen Republik, zitiert Buchautor Meinhard Feichter aus St. Georgen in seinem Krebs- und Lebensratgeber. Und er liegt hier auch leuchtend mohnrot vor uns am Südtirol 1 Frühstückstisch in Feuer und Flamme. Der hoffnungsloseste Moment Ihrer Krankheitsgeschichte. Lassen Sie uns in den noch einmal blicken, bevor wir es wieder nach oben gehen lassen und über das Thema Hoffnung sprechen.
War schon die Übermittlung der Diagnose.
Haben Sie das geahnt, weil Sie hatten diese starken Schmerzen? Das war, glaube ich, auf einer Radtour, wie der Anfang war.
Die Diagnose ist mitten in den Schmerz hinein kommuniziert worden. Also es war sozusagen eine Doppelung fast. Ne? Dass ich durch die Wirbelbrüche einfach extreme Schmerzen gehabt. Das war einfach so unvorstellbar. Und eben mitten inne dann noch sozusagen ganz draufgesetzt kriegen, was ja notwendig ist, ja richtig. Das soll überhaupt kein Vorwurf gegenüber dem Arzt. Dann da geht es ja wieder um die Wahrheit, die mir einer sehr Situation zumutbar sein muss. Zu erfahren, ich habe den Tumor, wobei ich das überhaupt nicht einordnen gekannt, den Begriff, ich habe ihn auch im Lateinisch Multiples Myelom übermittelt gekriegt, das erste Mal gehört und vielleicht eher eine Woche gebraucht, bis ich mir das da gemerkt habe, geschweige denn, bis ich gewusst habe, was das effektiv ist. Also mir ist hängen geblieben, unheilbar. Also das Wort, das fetzt schon eine und produziert eine Serie von Fragen, Fragezeichen. Ja, das kann man in Worte nicht ausdrücken. Es ist eine Katastrophe.
Wenn wir beim Thema Hoffnung sind, woher beziehen Sie Ihre Hoffnung oder woher können wir sie beziehen? Also haben wir der Glaube, der eine große Rolle spielt, bei Ihnen auch?
Bei mir spielt sicher der Glaube ganz eine große Rolle. Der Glaube ist so der Urgrund meines Daseins. Für mich ist es fein und total wertvoll, dass ich das auch so stark spüre. Dafür bin ich unendlich dankbar. Mir ist ja irgendwie geschenkt geworden, also schon von Kindheit an. Ich habe natürlich auch gerungen um den Glauben, also das ist keine Selbstverständlichkeit gewesen, ist es auch heute noch nicht. Aber ich spüre einfach so eine tragende Kraft in mir. Und je schlechter dass es mir geht, umso stärker spüre ich das. Das ist so ein eigenartiges Gefühl. Und das ist schon für mich das Prinzip Hoffnung, was, glaube ich, aber auch in jedem Menschen drinnen ist. Vielleicht kann man es nicht unbedingt allem kombinieren mit dem Prinzip Glauben. Aber es sind zwei Wortpaare, die gut zueinander passen. Also bei mir in dem Fall ganz, ganz stark. Hoffnung wird auch genährt, stark genährt bei mir durch das Empfinden von Liebe. Also ich habe das Glück, in einer wunderbaren Beziehung seit vielen, vielen Jahren zu leben. Ich habe eine ganz tolle Frau, ich habe ganz liebenswürdige Kinder, schon zwei Enkelkinder. Und in so einem sozialen Netz eingebunden zu sein, auch Freunde zu haben, die einem beistehen, das ist so außergewöhnlich. Also da, glaube ich, kann Hoffnung auch wachsen und kann Hoffnung auch gedeihen. Und ich erlebe eben die Momente von sozialer Eingebettetheit und von Liebe und von Glaube, von Musik, von Natur, von dem allen erlebe ich das als sehr intensiv und ja, auch beglückend.
An die Liebe knüpfen wir gleich noch ein bisschen an.
Ja.
Neu erlebte Liebe auch, die mit einer Krankheit einhergeht, müssen wir auch dazu sagen. Wir sprechen gleich hier im Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme noch auf Südtirol 1 mit Meinhard Feister darüber weiter.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Wie sehr wir etwas lieben, das merken wir ja manchmal erst, wenn wir es nicht mehr haben. Ja, also so für diese Erkenntnis müssen wir kein weiß Gott wie weiser und lebenserfahrener Mensch sein. Das wussten wir zum Beispiel, als wir unsere Oma verloren haben damals als Kind oder unseren Opa verloren. Aber eine lebensbedrohliche Krankheit wie jene des Buchhändlers, heute Buchautors, Meinhard Feister vor 6 Jahren, Knochenmarkkrebs, verändert das Liebesempfinden auch auf eine ganz eigene Art, oder?
Ja, auf alle Fälle. Gerade durch die Chemotherapie werden ja so viele Sinne komplett zerstört. Und das hat natürlich auch auf das Liebesleben eine ganz große Auswirkung, aber vor allem auch auf die Emotionalität. Und es betrifft mich jetzt als Patienten, aber es betrifft natürlich auch meine Partnerin, in dem Fall meine Frau, Bernadette. Da muss man auch wieder ein ganz neues Zueinander finden, versuchen. Und es kommt nicht selten vor, dass eben gerade durch so schwere Krankheiten Partnerschaften in die Brüche gehen. Und die andere Möglichkeit ist, dass man noch fester zusammenwächst. Ich habe den Eindruck, dass Letzteres bei uns der Fall ist, zumindest habe ich es bis jetzt einfach so erlebt. Und das ist so ein riesiges Geschenk und das bin ich halt unendlich dankbar. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass also Bernadettes Aussage am Krankenbett in der Intensivabteilung vom Bozner Krankenhaus, ich habe die so gern und ich mag die so fest, dass das eigentlich für mich so der neue Lebensmotor war. Mhm. Also für so einen Satz ist mir einfach vierken, lohnt sich's zu leben, lohnt sich's auch einfach gegen die Krankheit umzuarbeiten und das erfüllt auch so ein bedrohtes Leben mit unendlich viel Sinn und Wert und Hoffnung und Zuversicht. Es ist ein unglaubliches Zauberwort. Ja, total schön.
Klammert Ihre Familie oder klammert Ihre Frau heuer jetzt inzwischen ein bisschen mehr? Also so sagen wir, auch was das Praktische anbelangt, also jetzt im Sommer die Sonne ist heiß, cremst du aber wirklich ein oder gehst in Schotten, wenn es nicht mehr so. Also dieses, findet das statt automatisch, ohne dass man es irgendjemandem böse nehmen kann natürlich. So.
Naja, anfänglich schon, weil die Sorge ist natürlich da und die Sorge ist ja begründet. Und wenn man so krank ist wie ich, dann ist man ja total abhängig. Das ist ja, glaube ich, auch für eine Frau, die ja Muttergefühle hat und weiß, was es heißt, ein Kind als Baby zu ernähren und ein Lebewesen neben sich zu haben, das total abhängig davon ist, ist eine ähnliche Situation, glaube ich, wie wenn man einen todkranken Menschen, Partner neben sich hat, der nichts mehr tun kann, der sich nicht bewegen kann, der allein im Schmerz gebadet ist, der allein weint, der allein verzweifelt ist. Und das ist ja ein ganz großer Prozess, der auch stattfindet, dann noch, eben genauso wie für eine Mama, die mit der Zeit ihr Kind halt auch loslassen muss. Ist es ja da auch wieder für Bernadette zum Beispiel die Aufgabe oder die Herausforderung, ihn Meinhard wieder in die Selbstständigkeit zu entlassen, beziehungsweise die Selbstständigkeit von ihm auch zu fördern.
Ja.
Und ich tue den auch fordern. Also das ist sicher ambivalent gemeint und das ist nicht konfliktfrei. Weil wenn ich etwas ihr abnehme, kann sie auf der anderen Seite ja den Effekt erhoben, zum Beispiel in Form der Frage, ja, brauchst du mich jetzt nicht mehr?
Ja.
Und ja, das ist ja nicht damit das gemeint, sondern eben für mich ist es eben der ständige Versuch, in die Autonomie zurückzukommen und möglichst lange selbstständig und vor allem auch selbstbewusst zu leben. Das hat da etwas mit Würde zu tun. Und Würde in Krankheit oder Würde in Alter ist ganz ein großes Thema. Ist nicht allem gleich, ist ein Prozess. Aber es ist eine spannende Aufgabe, der wir uns auf alle Fälle stellen und die, glaube ich, ganz gut geht.
Vielleicht hat es jetzt vielen gut getan zu hören, dass diese Konflikte einfach normal sind und dass man sie vielleicht als spannend sehen kann. Meinhard Feichter heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und heute mit dem Busterer Buchautor und früher Buchhändler Meinhard Feichter. Krankheitsbedingt ist er natürlich jetzt kürzer getreten. Er teilt sich seine Zeit sehr gut ein für Dinge, die ihm wertvoll und unverzichtbar sind. Herr Feichter, Feuer und Flamme, diese Sendung. Wofür sind Sie heute mehr als vor Ihrer Krebsdiagnose Feuer und Flamme? Gibt es da irgendwas?
Mehr Feuer und Flamme bin ich fürs Leben an und für sich. Das Leben hat für mich einen noch größeren Wert gekriegt, vielleicht gerade durch die Bedrohlichkeit. Feuer und Flamme bin ich für die Liebe, allerdings auch schon gewesen und jetzt erlebe ich sie noch einmal noch intensiver, noch bewusster. Feuer und Flamme bin ich für die Zeit, die mir noch geschenkt ist. Für mich ist die Zeit unendlich kostbar geworden und die wäre ziemlich aggressiv gegenüber Menschen oder Situationen, die ich als Zeitdiebe entpuppe. Ja. Feuer und Flamme bin ich für die Natur.
Darf ich nachhaken? Wie gehen Sie mit solchen Zeitdieben um? Weil ich meine, es gibt ja wirklich Zeitdiebe, mit denen man konfrontiert ist, wo man manchmal da sitzt und sich denkt, na, warum vergebe ich jetzt meine wertvollen Minuten damit? Wie gehen Sie da um?
Ich muss sagen, ich bin leider zu gutmütig, sodass ich nicht konsequent genug bin. ich glaube, es ist natürlich, dass man oft erst im Nachhinein mitkriegt, dass das jetzt ein Zeitdieb war. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich versuche, Versprechungen einzuhalten. Wenn ich zu jemandem Ja sage, dann mache ich das. Ja. Und auch wenn ich es eigentlich im Grunde lieber aussagen würde, weil ich merke, zum Beispiel, das ist eigentlich ein Zeitdieb, das bringt niemandem was. Da liegt bei mir der Hund begraben. Ich war früher sehr viel spontaner und einfach durch meine Begeisterungsfähigkeit für ganz viele Themen habe ich einfach schnell Ja gesagt, hey, machen wir die mal. Dann so nach Leben gerochen, einfach nach Zukunft, nach Lebendigkeit, nach gebraucht werden, einfach auch noch kennen, noch lernen und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt so mein Ziel und von daher bin ich ein bisschen vorsichtiger beim Zusagen, aber was eben bleibt, ist, weil ich zugesagt habe, wenn ich das eigentlich dinge, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht tue. Ja. Ich wünsche mir in dem Kontext sicher mehr Mut noch, also in die Konfrontation zu gehen, auch wenn es weh tut und auch wenn es unbequem ist, da bin ich noch am Lernen. Aber ich würde es jedem empfehlen, weil die Zeit ist wirklich effektiv so kostbar und wir sollen damit wirklich verantwortungsvoll umgehen, vor allem sich selber gegenüber.
Sage ich Ihnen was aus meiner Sicht, Sie gehen mit dem schon sehr gut um, nämlich, weil im Vorfeld zu diesem Interview, das war so, da haben Sie mir ein ganz entschlossenes, ja, aber ich will nicht immer wieder die gleichen Sachen sagen müssen, weil jetzt war ich schon da und da und da, ich war im Fernsehen, ich war da. Ich verstehe das, also das haben Sie mir aber sehr gut zu verstehen gegeben, dass Sie sagen, nein, es muss für mich auch eine Herausforderung sein, eine neue, dieses Interview. Ja. Und ich hoffe, wir kriegen das gut, gut hin hier. Eine halbe Stunde haben wir noch gemeinsam mit Meinhard Feichter und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Gezählte Tage sind kostbare Tage, eine Buchidee für jeden ruhigen Urlaub, nicht nur für kranke Menschen, vielleicht wirklich ein Lebensratgeber von Meinhard Feichter, den wir jetzt via Radio hier noch einmal im Endspurt erleben. Ich beginne einfach einen Satz und Sie führen ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie Sie eben mögen. Also alles noch einmal, was wir vielleicht bisher besprochen haben, so im Schnelldurchlauf für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben. Überhaupt Südtirol 1 Idee als Podcast gibt es das ganze Interview zum Nachlesen, falls Sie möchten. Zum Nachhören natürlich, falls Sie möchten. Seit meiner Krebserkrankung bin ich
noch ein Stück dankbarer.
Diesen Tumor sehe ich
als eine Chance zur Vertiefung von meinem Leben.
Am schwersten fallen mir Tage, an denen ich
kraftlos bin.
Gut tut mir
die Liebe meiner Bernadette.
Das Erste, was ich morgens beim Aufstehen mache,
meistens ein Vaterunser.
Das Letzte vorm Einschlafen?
Das Gefühl von Dankbarkeit.
Also Sie liegen da dann wirklich und mit geschlossenen Augen und sagen, war ein guter Tag. Oder zählen das, was gut war, sagen wir so. Am Sonntag genieße ich vor allem
die Morgenmusik im Radio, beim Kaffee mit meiner Familie.
Am Sommer liebe ich
die lauen Abende auf unserer Terrasse.
Worauf es mir ankommt, ist
jeden Tag möglichst bewusst zu erleben.
Was kaum jemand weiß von mir ist,
dass ich daheim Buch führen tue.
Jetzt Haushaltskasse oder wie?
Genau.
Das ist aber eine gute Idee. Weiß man, wohin die Euros verschwinden.
Genau.
Sie verschwinden zwar trotzdem, aber man weiß, wo sie hin verschwunden
sind. So ist es.
Würde ich mir auch auf die Fahne schreiben hier. Was ich jedem gesunden Menschen mit auf den Weg geben möchte nach diesem Vormittag ist:
zu hoffen, gut zu schlafen und den Humor nicht zu vergessen.
Meine Gedanken an die Zukunft sind:
ich habe seit der Erkrankung die Zukunft getauscht mit dem Wort jetzt. Deswegen besteht meine Zukunft aus jetzt.
Wenn ich euch jetzt Mittagessen kochen würde, dann gäbe es?
Ein Voltini.
Die chinesischen?
Na.
Primavera.
Primavera.
In Voltini Primavera. Oder welche Voltini?
Oder vielleicht die Vogelnestern, die gerne machen.
Oh gut. Ja. Gut. Sie sind schon ein Koch, also man kann mit ihnen durchaus übers Kochen reden, merke ich.
Jetzt nicht so besonders, aber ich habe meine 15 Gerichte, die ich gerne am Wochenende mache oder auch unter der Woche.
Meinhard Feichter, ich wünsche Ihnen ganz gute Zeiten noch. Danke nicht nur für Ihre Zeit, sondern auch für alles, was Sie uns hier gelassen haben.
Sehr gerne, ich habe mich auch gefreut, dass Sie da gekannt und sein. Dankeschön.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.